Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen. Wir erscheinen übrigens jetzt nur noch alle 2 Wochen, aber das soll uns heute nicht aufhalten.
Nein, im Gegenteil. Wir starten voll durch. Wir müssen mal wieder über das E-Rezept reden. Da ist ja einiges passiert. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, am 25. November in der Folge das vegane E-Rezept, nicht Fisch, nicht Fleisch, darüber gesprochen. Und ich finde, Tom, ist es jetzt genug passiert in der Zwischenzeit? Wir müssen mal wieder drüber reden.
Ja, ganz genau. Es hat sich einiges getan seitdem, aber irgendwie so richtig kommt es halt nicht in die Gänge und deshalb ist das heute unser Thema, das E-Rezept.
Ja, aber wir wissen jetzt zumindest, wie sehr es nicht in die Gänge kommt. Also das ist ja jetzt schon mal ein großer Fortschritt. Wir haben jetzt das Dashboard, das haben wir uns vorhin mal angeguckt. Tom, bist du auch so beeindruckt wie ich von den Zahlen, die wir da sehen?
Aber es ist crazy. Also wirklich, das Dashboard der Gematik ist wirklich, nein, es ist kein Feigenblatt, sondern es zeigt uns deutlich, wie erfolgreich die Gematik arbeitet. Vielleicht setzt man auch darauf das Prinzip Hoffnung, wie erfolgreich sie noch arbeiten wird.
Bei den Krankheiten. Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz einführen. Also die Gematik hat jetzt ein Dashboard, da veröffentlichen sie jeden Tag, um kurz nach Mitternacht wird das aktualisiert, die Zahlen zum Beispiel, wie viele elektronische Arztbriefe ausgestellt wurden oder wie viele elektronische Krankschreibungen. Und es ist durchaus beachtlich, was da passiert im digitalen Gesundheitswesen.
Ja, absolut. Es wird ja aktualisiert um 10 nach 12, lustigerweise, und nicht um 5 vor 12. Aber gut, es wird aktualisiert und dann wird da zum Beispiel jetzt dargestellt, wie viele elektronische Krankschreibungen es gibt. Ich glaube, weit mehr als 2 Millionen bisher. Und wie viele elektronische Rezepte bisher sozusagen ausgestellt, verwertet wurden oder wie auch immer. Und Trommelwirbel, Pauken, Trompeten, tralala. Und jetzt, Alex, wie viele sind's?
Also wir nehmen ja dienstags auf, heute sind es 858. Jetzt muss man aber vielleicht dann nochmal die Zahl vom Montag dazu nehmen.
Ja, stimmt. Ich weiß, es waren 814 und sind also innerhalb von 24 Stunden sage und schreibe 44 Rezepte dazugekommen. Wenn man mal überlegt, wahrscheinlich an einem durchschnittlichen Tag werden so 1,5-2 Millionen Rezepte tatsächlich ausgestellt und in der Folge auch verarbeitet. Und beim E-Rezept waren es also sage und schreibe 44. Nicht so viel.
Also das ist ja einerseits schön, dass man da jetzt diese Transparenzoffensive startet seitens der Gematik. Eine Zeit lang wurde diese Zahl, die wir immer wieder auch nachgefragt haben von Apotheker Talk aus, immer sehr geheim gehalten. Da kursierte dann irgendwie so 30 E-Rezepte. Das wurde dann wieder dementiert. Stellt sich ja jetzt heraus, das war wahrscheinlich eine durchaus realistische Zahl, wenn wir jetzt bei 800 sind. Gleichwohl, es kann nicht verhehlen, dass es mal gut beraten war, damit noch ein paar Schritte zurückzugehen, erstmal die Handbremse zu ziehen. Denn 850 ist natürlich jetzt nichts, wo man wirklich wahnsinnig Schlüsse draus ziehen könnte, wie gut das funktioniert. Ja, wie gesagt, ich finde es gut, dass man jetzt diese Transparenz hat, aber wer im Glashaus sitzt, sollte auch E-Rezepte ausstellen, könnte man sagen.
Ja, richtig. Das ist ein schönes Wort. Also 858 ist richtig wenig. Insbesondere, wenn die sich jetzt vorgenommen haben, ja, in den nächsten Wochen, also sollen in dieser Testphase ja 30.000 E-Rezepte ausgestellt werden. Und es war ja anfangs die Rede davon, das soll bis zum 31.3. geschehen. Dann plötzlich war nicht mehr davon die Rede. Jetzt lässt man sich Zeit. Muss man anscheinend auch, weil auch wenn sogar diese 44 E-Rezepte verdoppelt werden sollte, verdreifacht, vervierfacht, reden wir immer noch davon, dass das halt richtig schlecht ist.
Ja, wir sind im Promillebereich tatsächlich von dem, was da an Rezepten ausgestellt wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo diese Zahl 30.000 herkommt, worauf die sich jetzt bezieht, auf die von dir angesprochenen ausgestellten Rezepte oder ist es 1,5 pro Apotheke? Man weiß es nicht so richtig, zumal wenn man den Zeitraum immer mal wieder anpasst, ist das ja auch eine relative Größe, ne? Also 30.000 bis Ende des Jahres ist was anderes als 30.000 bis Ende des Monats.
Ja, total. Aber die 30.000 müssten sie auch mindestens sein. Man müsste nur mal wissen, warum eigentlich 30.000? Also, wer hat sich eigentlich diese Zahl 30?
Keine Ahnung, ich habe es nicht erfahren.
Findet man nicht. Hat irgendeiner gesagt, oh Mama, wird Mama, 10.000, 15.000, 100.000, 30.000, haben sie gesagt, 30.000 schaffen wir irgendwann. Mhm. Und vielleicht, aber die mussten doch zu dem Zeitpunkt schon wissen, dass sie nur ein paar Dutzend am Tag vielleicht derzeit da in der Pipeline haben.
Vielleicht wegen der 30, die man damals immer kommuniziert. Da sagt man einfach, jetzt machen wir 30.000. Das klingt dann irgendwie, als würde man jetzt richtig vorankommen. Vielleicht ist es das.
Stimmt. Ja, ist ja auch, die 30 ist ja auch eine Glückszahl. Und die 30.000 ist eine super Glückszahl wahrscheinlich. Und wir haben ja auch das Jahr des Tigers. Also irgendwie, irgendwas wird das miteinander zu tun haben. Die Gematik ist ein Tiger oder ist sie nur ein Papiertiger? Auf jeden Fall kein Papierrezepttiger. Aber ich finde das mit den E-Rezepten, und jetzt nochmal mit großer Ernsthaftigkeit. Ja. Also, mal, das Gefühl sagt mir, die haben da einfach 30.000 rausgehauen, um eine möglichst große Zahl zu haben und gleichzeitig, weil sie wussten, dann haben sie mehr Zeit, weil wenn du nur 30, 40, 50 Rezepte am Tag hier in der Pipeline hast, da hast du halt einfach nochmal richtig viel Zeit. Und wir reden dann davon, das dauert halt dann nicht 2, 3, 4 Wochen, sondern es dauert viele Monate Erprobungsphase. Und ich glaube, das ist die Wahrheit dahinter.
Hm. Es ist ja im Grunde gut, dass sie jetzt, also das ist zumindest, so wie ich das verstehe, die politische Vorgabe. Man will das jetzt einfach so lange testen, bis es richtig funktioniert. Und dann macht man es richtig groß. Wo ich so ein bisschen an den Zahlen zweifle, jetzt auch mit den 30.000, Die Beteiligten haben es ja in gewisser Weise selbst in der Hand, wie viel sie machen. Also zum einen natürlich die Ärzte, die das ausstellen, aber bis hin zur Abrechnung. Also das habe ich jetzt unlängst erst erfahren, dass die praktisch die Rechenzentren können entscheiden, welche Rezepte sie überhaupt weiterleiten an die Krankenkasse oder welche sie zurückweisen. Das ist ja eine Stellschraube. Wenn man da die Gematikvorgaben nimmt, dann sind wahrscheinlich die meisten Rezepte wohl einfach fehlerhaft. Das würde nicht klappen. Das heißt, die müssen irgendwo die Stellschraube so einstellen, okay, welche Rezepte winken wir durch, um überhaupt mal Testfälle zu kreieren. Und an welchen Stellen brechen wir das Ganze ab und spielen das eben auch an die zum Beispiel Praxissysteme der Ärzte zurück, damit die in Zukunft dann bessere E-Rezepte ausstellen, damit da nicht auf einmal irgendwelche fehlerhaften Daten übermittelt werden.
Genau, also aber das wäre ja schon spannend, wenn genau diese Testphase dazu führt, dass man schon quasi vor dem Test beginnt zu sieben. So eigentlich, also ich stelle mir so eine Testphase vor, wir haben, weiß ich nicht, 19.000 Apotheken, wir haben einige 10.000 Arztpraxen, wir haben Hausärzte, Fachärzte, was auch immer, alles Kliniken. Und was machen die jetzt? Einige Dutzend haben da Rezepte derzeit nur. Sogar diese Zahl 30.000 vor dem Hintergrund wirkt zumindest für mich relativ klein. Wenn ich das mal auf die Apotheken runterbreche, heißt das, dass vielleicht 1,5 Rezepte sozusagen rein mathematisch oder durchschnittlich da in der Apotheke irgendwie in Deutschland abgerechnet werden. Das ist doch nichts. Das ist doch kein Test. Insbesondere, wenn noch nicht klar ist, wie jetzt in allen Details Hardware, Software, Konnektoren, auf, runter, wie das alles funktionieren soll. Ganz ehrlich, mein Gefühl ist, die 30.000, das war einfach mal so dahergesagt. Das ist kein guter Plan. Alle haben sich dahinter hinter vereinigen können, dann auch in der Entscheidung. Aber letztlich, man hat so ein, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so ein BER-Gefühl. Ja, der Bär. Also
wir Berliner, muss man dazu sagen, es ist ein bundesweites Phänomen gewesen, aber wir Berliner sind ja dafür ganz viel verlacht worden über diesen Flughafen, ne, um die Leute schon mal abzuholen.
Wir können alles Mögliche nehmen, ja. Aber okay, definitiv, der BER ist doch dieses Gefühl, dass du irgendwann gemerkt hast und man hatte so dieses, der macht nie auf. Und der hat ja dann irgendwann aufgemacht und irgendwann hat man gesagt, naja, also wir müssen jetzt testen, Brandschutz hier, Türen dort, irgendwas war immer, hatte man das Gefühl. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, hat gesagt, okay, man hat gar keinen Termin mehr genannt, wann man eröffnet, sondern man hat einen Termin genannt, wann man wahrscheinlich sagen könnte, wann man ungefähr öffnen wird.
Ja, wann man wieder einen Termin nennt.
Ganz genau.
So war es. So. Irgendwie, man hat, ja.
Und ich glaube, wir sehen die erste Phase beim E-Rezept von genau diesem Ablauf vor uns. Mhm. Und weil es gibt, ich weiß nicht, beim BER hatte man auch immer das Gefühl, irgendwie, wer trägt da eigentlich die Verantwortung? Ja, da gab es wechselnde Manager, dann gab es wechselnde Ministerpräsidenten, die da im Aufsichtsrat in Gremien saßen und. Und es wurde auch immer teurer. Und das ist ja beim E-Rezept faktisch auch so. Nur, es wird ja nicht nur für den Bund hier teurer oder für die Gematik und für deren GesellschafterInnen, sondern es wird auch für alle anderen Beteiligten permanent teurer. Also für Apotheken, Ärzte, was auch immer. Wenn du jetzt schon investierst, musst du dich ja fragen, wann startet das Ding eigentlich? Wann zahlt sich das aus?
Also insofern passt der Vergleich, denn viele Apotheken haben ja genau das gemacht, haben sich die Konnektoren, alles Mögliche, die Technik angeschafft. Das ist zum Teil auch erstattet worden, natürlich, aber es ist trotzdem Geld, es ist Technik, die jetzt da veraltet. Und beim BER war es ja so, dass man wirklich in der sehr späten Phase noch als eine Option ernsthaft diskutiert hat, das ganze Ding wieder abzureißen und komplett neu zu bauen.
Natürlich.
So, und die Frage ist jetzt an dich, glaubst du, dass wir beim E-Rezept da auch wieder hinkommen?
Naja, also jetzt könnte man sagen, letztlich ist es beim BER so gewesen, er hat ja eröffnet und danach haben wir jetzt alle festgestellt, wow, der funktioniert ja gar nicht richtig. Also sobald da Last drauf kommt, sprich viele Fluggäste, also es ist ja die Erwartungshaltung an einen Flughafen, Fluggäste kommen, werden abgefertigt, kontrolliert, checken ein, fliegen ab, kommen zurück, kriegen ihr Gepäck rechtzeitig und. Und wir haben ja gelernt, der BER funktioniert nicht so richtig. Warum auch immer, er funktioniert einfach nicht richtig.
Ich bin noch nie abgeflogen, ehrlicherweise.
Ja, das ist, also man kann, es ist wirklich ein kleines Roulette-Spiel. Einige, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, einige andere auch. Und man muss da gar nicht über Architektur und sowas alles reden, also über den Look und Look and Feel, sondern einfach von der Funktionalität her funktioniert er nicht, insbesondere dann, wenn es in Richtung Volllast geht. Und und jetzt muss man, jetzt guckst du aufs E-Rezept und die große Frage ist doch, wie funktioniert das Ding unter Volllast? Und da reichen noch keine 30.000 Rezepte und schon gar keine 44 Rezepte am Tag. Ich frage mich dann immer, 44 Rezepte, wie jetzt also innerhalb von 24 Stunden, was machst du denn eigentlich mit der Information? Ja, also wenn diese ganze Breite, das E-Rezept muss doch viel mehr, also wenn wir jetzt alleine schon mal an die Leistungserbringer denken, Apotheken, Ärzte, alles das, was da abgerechnet, geliefert wird und. Aber dazu gibt's ja noch eine andere Welt und das ist die Patientenwelt. Und die Patientin, ja. Und
das bei denen muss es auch funktionieren, ja.
Das muss funktionieren.
Also deswegen finde ich auch diese Zahl, an der muss man sich vielleicht auch gar nicht so sehr festhalten. Ich glaube, die ist jetzt einfach mal so ein Milestone, den sie sich da gesetzt haben, 30.000. Dann wird man wieder gucken. Da wird man natürlich nicht jeden Fall durchgeprüft haben. Vor allem wird man nicht diese ganzen Kombinationen aus Software-Systembeteiligten haben. Und da sind die Zahlen nach wie vor erschreckend. Also ich habe jetzt gehört, weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist so eine Zahl, die kursiert. Ungefähr ein Viertel der Praxisverwaltungssysteme kann kein E-Rezept ausstellen. Ein weiteres Viertel macht es zwar, aber die Daten kommen fehlerhaft. So, das heißt, die Hälfte der Arztpraxen kann an diesen Tests de facto nicht teilnehmen oder sie schicken halt komplett falsche Datensätze, die dann irgendwo in diesem Prozess rausgefiltert werden. Vielleicht ist diese Dashboard-Zahl auch die richtigen, korrekt abgerechneten Rezepte. Das geht daraus nicht so ganz hervor. Jedenfalls glaube ich, wird das noch eine ganze Weile brauchen und da probieren gerade irgendwie alle, glaube ich, nicht so sehr drüber zu reden, wann man jetzt tatsächlich damit rechnen kann, dass dieses E-Rezept bundesweit eingeführt wird und dann der Standard sein wird in der Verordnung.
Ja, das mag ja sein, nur der Standard für wen? Der Standard, der muss es ja sein, nicht nur für die Leistungserbringer, sondern eben auch für die Versicherten, für die Patientinnen und Patienten. Und da ist es doch so, da haben wir ja noch viel mehr Breite wie auf Seiten der Leistungserbringer. Das heißt, diejenigen, die meisten Verordnungen bekommen, sind doch die Multimorbiden, sind doch die älteren Patientinnen und Patienten, sind die Chronikerinnen. So, und da wüsste ich mal gerne, ob dann in der ganzen Breite diese 30.000 Rezepte ausreichen, um in der Fläche, also in den Regionen im Schwarzwald, in der Eifel, genauso wie in den Großstädten, dann die digital affinen Zielgruppen, also in der Regel die jüngeren Zielgruppen und dann aber auch die älteren abbilden. Also es soll ja das E-Rezept und zumindest ist das der Gematik-Anspruch, die ja schon mal behauptet haben, sie seien fertig gewesen. Das ist ja auch so ganz spannend, ja. Wir können eigentlich loslegen. Es liegt nur an den Apotheken, an den Ärzten, an den anderen Dovis, aber bloß nicht an der Gematik. Und dieses Dashboard jetzt ist natürlich bei aller Transparenz, aber das ist natürlich auch an der Stelle entlarvend. Weil, was ich mich auch frage, ist, Alex, hast du eine Ahnung, wie sollen denn die Patientinnen und Patienten überhaupt zum E-Rezept Vergnügen getrieben werden? Also wir sehen es ja gerade bei der Impfkampagne, da haben wir natürlich auch so wirklich spektakuläre Kampagnen gerade laufen, wo du denkst, naja, da lässt sich auch keiner impfen, also zumindest nicht wegen der Kampagne. Die Frage ist doch, muss ich als Versicherter gehe ich dann in meine Arztpraxis und sage den Damen und Herren dann, Achtung, bitte E-Rezept. Und dann sagen die, können wir nicht, haben wir nicht, geben wir nicht. Oder?
Also es wird vielleicht ein paar geben, die das gerne wollen. Es gibt ja auch die Vorteile für die Versicherten eindeutig, dass du zum Beispiel diesen doppelten Gang in die Apotheke vermeidest, wenn das schon vorher übermittelt worden ist, vielleicht schon bestellt werden kann, du eine Benachrichtigung bekommst, wenn es da ist oder es dir im Zweifel sogar gebracht wird. Aber das gebe ich dir recht, das wird nicht wahnsinnig breit kommuniziert, diese Vorteile für die Versicherten. Insofern wird das mit Sicherheit zunächst von den Leistungserbringern ausgehen. Und wir haben ja die Zahlen vom Dashboard am Anfang verglichen. Bei sowas wie der elektronischen Krankschreibung ist es deutlich höher. Warum? Weil die Arztpraxen davon was haben. Weil sie einfach die Krankschreibung abbrechen können, aber die Patienten nicht unbedingt Tag ein, Tag aus in ihrer Praxis haben.
Ganz genau.
Kopierrezept hat die Praxis erstmal nichts. Das Rezept wird entweder ausgedruckt oder es wird halt dem Patienten, der Patientin sonst wie übermittelt. Und deswegen ist natürlich auch der Druck der Ärzteschaft, das haben wir ja nun jetzt seit Jahren erlebt, überhaupt nicht da. Eher in die andere Richtung. Und wahrscheinlich werden die irgendwann so lange quengeln, bis sie für ein elektronisch ausgestelltes Rezept mehr Geld kriegen als für ein auf rosa Rezept Papier gedrucktes. Und dann geht's voran. Das wäre so meine Prognose.
Ne, aber auch bei der elektronischen Krankschreibung, auch hier pandemiegetrieben. Ja, also das ist ja eingeführt worden und vom Gesetzgeber und von den Krankenkassen dann auch, aber noch mehr vom Gesetzgeber vorangetrieben worden, indem man gesagt hat, Achtung Pandemie, jetzt kann man sich auch elektronisch krankschreiben lassen. Ja, jetzt geht's los. Und da gab es ja eine regelrechte Kampagne, auch eine Informationskampagne, auch in den Medien. Und dann weiß man als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, okay, kann ich machen. Ja. Ja, beim E-Rezept ist das was ganz anderes. Da geht es halt am Ende auch um den Nutzen. Ja, also und um Verfügbarkeit. Wenn du halt in der Arztpraxis unterwegs bist, die das nicht machen will,
ja,
da wird auch nicht getestet. Und gleich ist in der Apotheke und die Versicherten. Ja, wenn denen nicht klar ist, dass das Ding funktioniert und welche Nachricht geistert dann im Moment, ist denn jemand zum BER gefahren in den letzten Jahren, bevor der eröffnet hat, und hat gesagt, ich fahre mal auf Verdacht hin und guck mal, vielleicht kann man ja doch schon abfliegen oder so. Ja, ich meine, das ist ja genau nicht passiert. Und beim E-Rezept ist auch dieses Gefühl, will ich ein Testhäschen sein? Ja, möchte ich das testen als Versicherter, wenn ich krank bin?
Nein, im Zweifel nicht, wenn du die Sorge hast, dass dieser komische QR-Code, den du selbst nicht mehr lesen kannst, dass der dann vielleicht doch nicht eingelöst wirst.
Genau.
Dann gibt's ja ganz oft Datenschutzbedenken, die viele Menschen da haben, die vielleicht nicht so sehr reinblicken. Die mögen auch völlig unberechtigt sein, diese Bedenken, aber natürlich gibt's die. Und ja, du hast recht, es gab bei der Krankschreibung natürlich einen Bedarf, sowohl auf Versichertenseite als auch bei den Praxen, hatte ich erwähnt. Es gibt bei dem E-Rezept, die Apotheken werden sicherlich auch von der einen oder anderen Stelle profitieren. Retaxation ist da meistens das Stichwort, wenn die denn dann richtig ausgestellt werden, tatsächlich von den Praxen. Aber es gibt ja nun einen Player, der ganz besonders davon profitieren wird oder zumindest darauf hofft, davon sehr stark zu profitieren. Und dir ist in dem Zusammenhang beim Dashboard ein interessanter Farbvergleich aufgefallen.
Total. Tom. Also wir müssen ja hier mal, ne? Also wir reden von den Freunden von den Versandapotheken und wir müssen an dieser Stelle, Alex, das haben wir uns auch vorher, wir müssen mal eins sagen. Es geht ja nicht darum, dass wir in diesem Podcast, nur weil wir es über das E-Rezept reden, dagegen sind. Ganz im Gegenteil. Weil das E-Rezept super funktionieren würde und super eingeführt würde und einen echten Mehrwert hat für alle Beteiligten, dann ist alles cool. Und dann sind mir auch da am Ende die Versender egal. Letztlich ist es aber so, beim Dashboard habe ich mir das angeschaut, Gematik, ne? www.gematik.de kann man sich da anschauen, dann geht's unter Infrastruktur oder so ähnlich heißt das zu diesem Dashboard und dann wird alles Mögliche erklärt. Ja, und ich frage mich dann so und dann sehe ich das und denke so, okay, Apotheken, wenn es um Apotheken geht und so, da gibt's immer ein rotes Apotheken-A. Kennt jeder, das ist das Signal in Deutschland, übrigens auch in Österreich, aber da weiß man, rotes Apotheken-A und für die internationalen Freundinnen und Freunde dann eben das grüne Kreuz noch ergänzend. Und in welchem Farblook ist das gestaltet? Natürlich in grün. Wenn es da um die Apotheken geht, da geht es nicht mehr um rot oder rot-weiß oder sonst irgendwie, sondern ist das Ganze in grün dargestellt. Man sieht auch da eine schöne Sackkarre mit ein paar Paketen in der Apotheke rumstehen. Ja, weil kennt man ja so als Patient, dass da einfach wo man bedient wird, da stehen ja immer Sackkarren mit Paketen rum. An was erinnert mich das? Grün, Sackkarre, Pakete, Versandapotheke.
Ja, und auch eine.
Genau, und nur an eine, ne, also die andere große, die könnte da jetzt auch mal und viele andere ja auch, könnten auch mal Gas geben, aber da ist so Nachtigall, ich höre dir Trapsen, ja.
Ja.
Und also diese alten Verbindungen und noch eins, ich muss noch eins. Und dann gibt's da so ein Filmchen, ein sehr langatmiges Filmchen und Tränendrüse, also wo ein Mann erklärt, warum dieses E-Rezept absolut sinnvoll ist, weil seine Frau an MS erkrankt ist und man Wege spart und so und alles sinnvoll. Finde ich komplett sinnvoll. Und dann googelst du den Namen von dem Mann und dann findest du direkt, CDU. Und irgendwie denke ich so, hä? Das, warum? Warum können die nicht einfach, warum können die nicht da schlichter unter, ne? Lukas Niesel kann jeder dann googeln, gibst du einen Namen, Lukas Niesel, CDU, zack. Und irgendwie finde ich das immer überraschend. Ja, Warum?
Ja, also du hast, ich finde, wenn man diese Gematik-Filmchen, wie das ERC funktioniert, da tauchen auch viele Apotheker auf, muss man fairerweise schon sagen. Und es ist dann auch von Abholen die Rede und vom Botendienst und von der Apothekensuche und Auswahl. Also ein bisschen muss ich da in Schutz nehmen, aber als du mich darauf hingewiesen hast, in der Tat diese Sackkarre und dieses Grün, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Zumal ja, jetzt wir haben ja Anfang der Woche bei Apotheker Talk nochmal einen interessanten Bericht über die Zusammenhänge mit eben dieser Versandapotheke, mit ehemals politisch Verantwortlichen.
Wir reden von Doc Morris, oder? Wollen wir den Namen kurz noch mal sagen? Doc Morris.
Wer es bis hierhin nicht gemerkt hat.
Ja, wer es bis hierhin nicht gemerkt hat. Grün, Doc Morris, Versandapotheke, ja. Ne? Holland.
Mich wundert, dass du einen anderen Namen noch gar nicht gesagt hast in dem Zusammenhang.
Nee, sag ich jetzt einfach nicht. Weil es dir entspannt. Okay. Sag später nochmal. Ja, also nochmal ganz, also bei diesem, für mich ist wirklich dieser Status gerade beim E-Rezept, ich würde sogar eine Wette drauf eingehen, dass wir leider in diesen BER-Zyklus kommen, nenne ich ihn mal. Das heißt, dass wir hier einen Ankündigungsmechanismus haben mit einer fiktiv gegriffenen Zahl. Und wir sehen natürlich auch eine Bundesregierung, insbesondere ein Bundesgesundheitsminister, der immer noch mit der Pandemie beschäftigt ist, in der Folge ja auch mit vielen anderen Themen und eben nicht nur mit dem E-Rezept. Ja, und ich glaube, der wird sich ganz gut überlegen, das ist derjenige, der ja nun die Reißleine gezogen hat vor ein paar Wochen. Und er wird sich überlegen, inwieweit er sich stark macht für die Gematik. Der will das E-Rezept, aber wenn das live gehen sollte, dann kann der sich gar nicht erlauben, dass das schief geht. Und deswegen, glaube ich, sehen wir eine sehr, sehr lange, sehr vielfältige und sich wiederholende Testphase. Und leider, weil die so lange dauert, wird eins passieren. Das ist nämlich das Problem in dieser digitalen Welt. Wir werden veraltete Hardware sehen. Ne? Flughafen Berlin kann man sich wunderbar jetzt anschauen, was alles veraltet ist und neu gemacht werden muss, immer sukzessive. Software veraltet, Hardware veraltet, die Endgeräte der Nutzer, ja, die tauschen die alle 1 bis 2 Jahre aus. Ja, die haben neue Software, neue Ansprüche.
Ja, ne? Gut, aber so. die Apps kann man ja mitnehmen.
Also. Ja, natürlich, aber was ich damit sagen will, ist, du hast diesen Aktualisierungsgrad und das heißt aber auch, du musst aktualisieren, übrigens in der kompletten Breite aller Nutzer, Leistungserbringer, wie der Patienten und Patienten, und du musst immer wieder aufs Neue testen. Ja, natürlich verbessert sich dein Niveau irgendwann, ja, aber wir haben ja auch am BER gesehen, der stand ja. Ja, der stand ja, der war ja kurz eigentlich vor der Eröffnung und dann haben die gesagt, ah nee, dann doch nicht. Und dann hat es noch viele Jahre, ich glaube 7 Jahre gedauert, dann bis zur eigentlichen Eröffnung. Und
wobei wir dann nochmal einen anderen Druck hatten. Ne? Wir hatten hier einen Flughafen Tegel, der aus allen Nähten geplatzt ist, der nicht mehr nachkam. Insofern musste das jetzt, um den Vergleich zum E-Rezept zu machen, wir haben ja ein funktionierendes System der Verordnung. Insofern ist der Druck da tatsächlich hauptsächlich auf wirtschaftlicher Seite bei den jetzt schon mehrfach angesprochenen Versandapotheken, deren Aktienkurse ja extrem nervös auf jede Meldung reagieren, die in dem Zusammenhang auftaucht.
Und gerade jeden, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist und irgendein Geschäft mit ihnen macht, gerade mobilisieren, um zu erklären im öffentlichen Raum, in Business-Netzwerken und überall, wie positiv die Story der Versandapotheken in den letzten 2 Jahren doch gewesen ist. Ja, und die Wahrheit ist aber, dass die natürlich gar nicht positiv ist. Und das hat nichts damit zu tun,
also
dass
RX-Umsatz rückläufig. Ja,
natürlich. Und womit hat das zu tun? Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt schlechte Unternehmen auf einmal werden. Das behaupte ich gar nicht, ja. Oder dass sie eine schlechte Dienstleistung, einen schlechten Service machen. Alles dahingestellt. Kann ich nicht bewerten. Aber das, was ich bewerten kann, ist auf jeden Fall, wenn ich mir den Börsenkurs angucke, wenn ich die geschürten Erwartungen anschaue, dann ist das auch alles so ähnlich wie beim BER, ja. Da hast du als Unternehmen vielleicht investiert, hast dort deine Geschäftsräume angemietet, Restaurants, Hotel gebaut und um den BER herum. Und dann wartest du, Achtung, nochmal 7 Jahre, bis überhaupt das Geschäft losgeht. Leider inmitten einer Corona-Pandemie, ja. Und dann merkst du, verdammt, die Leute wollen gar nicht von Berlin abfliegen. Die fahren schon lieber nach Leipzig und nach Hamburg, um irgendwo hinzufliegen. Bloß nicht BER, weil die Zugfahrt nach Hamburg am Ende noch kürzer ist als die Wartezeit beim Check-in in Berlin. So, und dann irgendwie, ich glaube, die Versandapotheken, die sind gefordert. Und Alex, das haben wir ja auch, das habt ihr bei Apotheke ad hoc ja schon mehrfach geschrieben. Jetzt passiert natürlich eins. In dieser Phase können die Apotheken natürlich insbesondere eins machen. Sie können sich trotzdem sehr gut technisch und natürlich auch sonst wie drauf vorbereiten auf dieses E-Rezept, aber insbesondere natürlich in ihrer Marktaufstellung. Das heißt, das, was wir in Berlin und in anderen Städten jetzt gerade schon erleben, ist ja wirklich ein dramatisches Wachstum der Liefersysteme. Ja, fast jeden Tag kommt irgendwer Neues auf den Plan, Investoren gehen da rein und wem nützt es und wem schadet es? Es nützt zunächst mal der Versorgung vor Ort. Ja, und es wird anspruchsvoller natürlich für die Versender. Deswegen sucht so jemand wie Doc Morris und andere in Zukunft sicherlich auch Partner bei den lokalen Apotheken, dass in irgendeiner Form diese Brand noch da vor Ort sichtbar ist. Weil das eigentliche Modell, nämlich der Versand, zumindest was
gerät auf jeden Fall groß unter Druck.
Genau, gerät also, groß so. Unter Druck. Und ich bin gespannt, wie sich das auch bei OTC entwickeln wird. Und auch bei Freiwahlprodukten, die da ja grassieren, Kosmetik und so. Ich glaube, da gibt's echt Chancen. Also, wie gesagt, Versandapotheken bin ich wirklich gespannt, aber ich glaube, das wird, ich weiß nicht, ob es eine endlose Geschichte wird, aber es wird sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, das E-Rezept sehen wir in diesem Jahr definitiv nicht im Live-Gang und ich zweifle auch ehrlich gesagt daran, dass wir es im nächsten Jahr sehen.
Aber das ist die Versender schreiben das zumindest in ihre Prognosen ja eindeutig rein. Also die bauen weiterhin in den Aktienkursen darauf, dass jetzt in diesem Jahr das definitiv eingeführt wird, verweisen auf diesen neuen Zeitplan, der da veröffentlicht wurde von der Gematik. Ja, aber 30.000, diese 30.000 in drei Monaten. Das war jetzt zum Beispiel ein...
Ja, aber es ist ja lustig, aber es ist ja auch lustig, die Gematik schreibt ja einfach, und das finde ich wirklich bemerkenswert, weil das kommt einer falschen Hoffnung meiner Auffassung nach gleich. Auf der Gematik-Seite und auch in dieser Pressemitteilung, die sie veröffentlicht haben, da steht ja drin, dass sie nach dieser Testphase mit 30.000 Rezepten, dass sie danach live gehen werden. Gut, da steht nicht drin, wie viele Monate oder Jahre danach man live gehen wird, aber es wird suggeriert, direkt danach, wenn wir dann mit dieser Testphase durch sind, dann gehen wir live. Und das halte ich für ziemlich trügerig und auch fahrlässig, weil Testphase heißt ja gar nicht, dass es positiv ausgeht. Ja, Stichwort Elch-Test oder so. Also du kannst ja auch was testen und stellst fest, verdammt, es funktioniert. Es funktioniert nicht. Ja, das ist doch das Besondere. Deswegen testet man testet doch nicht, um am Ende auf jeden Fall ein 100% geiles Ergebnis zu haben, sondern man testet doch, um wahrhaftig rauszufinden, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das Ergebnis kann genauso gut sein am Ende. Verdammt, wir sind nicht E-Rezept-ready. Wie ich hier immer wieder lese und höre von einigen Beteiligten in diesem Markt, die das propagieren, wie viele hier schon E-Rezept-ready seien, da sage ich, Leute, das System ist vieles. Das ist auf jeden Fall Rezept-ready, weil das mit den Rezepten funktioniert durchaus heute. Aber E-Rezept-ready, weit gefehlt.
Das ganze System wahrscheinlich nicht. Jeder Einzelne kann das für sich ja durchaus mal checken. Da gab es bei Apotheker Talk ein ganz spannendes Webinar zu. Das packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Da kann man sich mal so ein bisschen zumindest durchklicken, ob man bei sich in der Apotheke zumindest alle Voraussetzungen dafür erfüllt hat. Was alles andere angeht, Tom, bin ich bei dir. Das wird jetzt getestet. Ich finde es auch gut, dass das jetzt in Ruhe getestet wird. Man muss natürlich da aufpassen, dass der Drive der jetzt nicht völlig verloren geht. Das war ja das, was der Spahn letztendlich gemacht hat. Hat er irgendwann diesen Knoten durchschlagen. Das wabert ja, könnt ihr euch in den alten Folgen nochmal anhören, ja seit Jahren wirklich
durchs Gesundheitssystem.
Ich habe Spahn gesagt. Diese Einführung, er hat es dann halt übertrieben. Er wollte es übers Knie brechen. Da hat der Lauterbach zum Glück den Stecker gezogen. Haben wir ja auch rauf und runter besprochen. Jetzt ist halt, glaube ich, das Entscheidende, dass man sich die Zeit lässt, das vernünftig zu testen, vernünftig einzuführen, gleichzeitig den Druck nicht völlig sausen lässt, damit dann nicht die ganze zum Beispiel Arzt-Software-Systeme sagen, das kommt jetzt nicht, brauchen wir uns nicht drum zu kümmern.
Jetzt überleg dir mal, wir erleben das doch gerade, jetzt wird ja in den Apotheken, darf jetzt auch geimpft werden, also keiner lässt sich zwar oder ganz wenige lassen sich nur noch impfen, jetzt fangen die Apotheken endlich an, war ja unsere Wette im letzten Jahr, die Abda schafft es im Einvernehmen mit der Bundesapothekerkammer sehr, sehr slow da unterwegs zu sein, aber wenn ich da sehe, was alles an Curriculum nötig ist, um da diese Spritze zu setzen, das ist ja auch sinnvoll.
Tom, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Wir können jetzt nicht noch über das Impfen reden.
Über das Impfen, aber ich möchte schnell den Bogen kriegen. So, wenn ich sehe, was da alles nötig ist für eine Apotheke, damit sie das dann bitte darf, ja, so ein Spritzchen setzen. Und dann auf der anderen Seite beim E-Rezept, wie viel Curriculum hat es da eigentlich für Ärztinnen, Ärzte, Apothekenteams, PTA, mal jenseits von Webinaren bei uns und so gegeben? Da sehe ich gar nichts. Das gibt's alles nicht. Da ist nichts beschrieben. Da wird dir gesagt, ja, die und die Technik brauchst du. Das ist übrigens auch noch nicht immer safe. Ja, das wissen wir, darüber schreibt ihr auch regelmäßig. Aber die Wahrheit ist, so richtig das große Paket gibt's ja gar nicht. wie es eigentlich abläuft. Es gibt keine perfekte Handlungsanweisung und deswegen sind es nur 44 am Tag oder noch weniger, vielleicht auch ab und zu ein bisschen mehr. Das hoffen wir mal, damit wirklich gut getestet wird. Ich glaube, was es da braucht, ist eine starke Hand. Es braucht, Friedrich Merz würde sagen, es braucht Führung.
Um Gottes Willen.
Ja, so, und da frage ich mich, ja, dieser Markus Leik-Dieken, also der ja nach seinen Immobiliengeschäften mit Spahn da auch in die Geschäftsführung gekommen ist.
Gesagt.
Ich habe Spahn gesagt, ja, und Leik-Dieken auch in einem Satz und auch Immobilie gesagt. Aber der macht das und der ist mit Sicherheit ein guter Manager. Der hat seine Pharma-Erfahrung, der digitale.
Guter Buchautor.
Ist ein guter Buchautor. Alex, du hast gesagt, der hat ja auch ein Buch geschrieben, ne? Der hat Zeit genug gehabt. Ich finde das super. Ich warte ja auch noch auf die nächste Biografie von Jens Spahn, da mit allen Details aus dem Leben von Jens Spahn.
Also gut, du willst einen Manager. Du hast ja jetzt diesen BR so oft hier reingebracht.
Ich will einen Manager haben.
Das heißt, pass auf, also wir nennen
eine Managerin.
Wir nennen die Folge schon mal das BER-Rezept. Einfach, weil du das jetzt so schön diesen Vergleich gemacht hast. Da war doch auch mal der Medorn irgendwann als Geschäftsführer, als Mitte. Hartmut Medorn, eigentlich Vorname Bahnchef. Bahnchef Medorn war der lange Zeit.
Der sollte zuerst die Bahn retten.
Ja.
Ja, und der ist der damaligen Bundesregierung mächtig, ich sage es mal so, auf den Sack gegangen. Ja, und hat sich da als der große Bahnmanager verkauft. Und alle haben das auch irgendwie geglaubt. Jetzt gucken wir mal an, wie es der Bahn heute so geht.
Ja. Na, also ich bin nicht vom BR bis jetzt abgeflogen, weil ich lieber Bahn fahre. Insofern würde ich sagen,
muss ja auch
aber die gerettet hat.
Mit der Bahn sollte man ja auch zum BR fahren, sicherheitshalber, weil die Parkgebühren sind echt erheblich. Aber Hartmut Medorn,
so, Deutsche dann hat
Bahn, der hätte beinahe die Air Berlin gerettet. Also er hat immer gesagt, er hätte sie gerettet, wenn er dabei geblieben wäre. Danach ist alles kaputt gegangen. So, und dann?
Nice try.
So, und dann war der Manager tatsächlich beim BR und
also der wäre ein super Kandidat jetzt zum Beispiel. Wir wollen Leik-Dieken jetzt nicht weglopen, aber den könnten wir uns zwar gut vorstellen auf dem Posten.
Ja,
oder
richtig.
Vielleicht jemand, der positive Aura hat. Vielleicht jemand so wie Jürgen Klopp oder so. Weißt du, so einen, der einfach die Power mitbringt, der die Leute auch mitreißt und begeistert. Der geht einfach in die Praxis und sagt, Leute, ihr stellt jetzt hier E-Rezepte aus und dann gewinnen wir das Ding.
Ja, finde ich auch. Und wenn es richtig schnell werden soll, dann wie wäre es denn mit Mark Datenschutz Zuckerberg? Ja, also der kann es einfach. Der hat technisch das Ding drauf und der könnte für seine Produkte metamäßig riesen Akzeptanz erzeugen. Der digitale Raum, das ist für den das reale Leben. Das in 0, nix wäre das Ding live, ja?
Ja, man hätte auf jeden Fall viele Ansätze dann so ein bisschen über Gamification das Ganze nach vorne zu petern. Aber ich weiß nicht, ob das so auf der Vertrauensebene im Gesundheitssystem der richtige Ansprechpartner ist. Man könnte es auch Jens Spahn nochmal machen lassen. So jeder
hat wo wir gerade bei Vertrauen sind, meinst du?
Jeder hat das Recht auf eine zweite Chance.
Ja. Oder ich finde, also wir brauchen noch eine Anschlussverwendung. Bringen wir doch mal eine Frau ins Spiel an der Stelle. Angela Merkel. Angela Merkel brauchen wir noch eine Anschlussverwendung. Die wird das zum Erfolg moderieren. Auf die eine oder andere Art, ja. Und
ob Angela Merkel, ich finde es gut, dass du zum eine Frau reinbringst, aber ob Angela Merkel jetzt unbedingt irgendwie der beste Kandidatin ist dafür, die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben, was sie ja nun 16 Jahre lang irgendwie ein bisschen hat schleifen lassen, habe ich so meine Zweifel.
Okay, ich habe noch einen Kandidat. Ich habe noch einen. Ich bin für Jeff Bezos, also den Amazon-Gründer. Und warum?
Sympathieträger.
Weil Jeff Bezos einfach ein natürliches Interesse daran hat, das funktioniert. Der wartet ja darauf, bis die Versandapotheken hier, Doc Morris, Shop-Apotheken, wie sie alle heißen, so richtig in die Knie gegangen sind, also die Türen geöffnet haben und aber nicht geklappt hat, weil die Gematik und alle anderen nicht so richtig hinbekommen haben. Und dann Jeff Bezos, wenn der Manager wäre, der wüsste halt einfach, was er wirklich wollte und der wird es dann durchsetzen. Der hat das größte Eigeninteresse an der Sache. Deswegen, wir bräuchten den Manager, der ein gesundes Eigeninteresse hat. Also Jens Spahn oder Jeff Bezos wären da echte Kandidaten zum Eigeninteresse.
Oh, in einem Satz, glaube ich. Ja. Als würde zumindest dann schnell gehen, ob es dann, wie von uns gewünscht, auch zuverlässig und gut sein würde, weiß ich nicht. Ich würde mich nicht so sehr freuen, wenn es Jeff Bezos machen würde, aber auf jeden Fall hast du recht, der würde es auf jeden Fall richtig vorantreiben. Man könnte vielleicht mit Blick aufs Dashboard auch noch so jemanden wie Graf Zahl ins Spiel bringen, zur Sesamstraße. Der könnte dann zählen, der zählt immer nur bis 10, glaube ich, aber das reicht ja im Zweifel für den Vormittag zumindest.
Für den Vormittag auf jeden Fall. Oder für Mittwochs, also wenn die Arztpraxen zu sind, Rezepte eher Mangelware.
So.
Also an einem Mittwoch kommen wir mit Grafzahl auf jeden Fall hin als Management.
Wie sind wir jetzt da hingekommen, Tom? Was haben wir jetzt hier für ein...
Wir suchen einfach nach einer Lösung, damit es bei der Gematik nicht so abläuft und beim E-Rezept wie beim BER.
Ja.
Ja, und... ich meine, ganz ehrlich, also meine Wette, 22 auf keinen Fall E-Rezept live gegangen. Ja, okay. Wir werden ganz viel darüber berichten, wir werden ganz viel darüber erzählen und wir werden ganz tolle Entwicklungen und Vorhersagen hören. Und ich glaube, wir sehen einen Managementwechsel in der Gematik auf jeden Fall. Mhm. Das glaube ich schon. Auch wenn diese 30.000 vielleicht dazu deswegen war es auch so eine Zahl, man wusste, die erreicht man nicht, da hat man noch ganz lange Zeit. Ja, also man sagt, oh, wir sind jetzt, lasst die doch mal in Ruhe arbeiten. Lasst den Like Deacon mit seinem Superteam doch einfach mal in Ruhe und arbeiten. Die sind doch in der Testphase, das wird schon was werden. Das dauert halt jetzt ein bisschen.
Ja, oder du hast doch das an eine Zeit gekoppelt und dann ist es halt wie so ein Ultimatum, weißt du, wie so ein Fußballtrainer, den du sagst, die nächsten zwei Spiele müssen 6 Punkte her. Du weißt aber, du hast zwei schwere Auswärtsspiele.
Mit der Mannschaft und den Voraussetzungen nicht zu machen. Es liegt auch nicht, das muss man mal sagen, das liegt mit Sicherheit auch nicht an Herrn Like Deacon selber persönlich. Ne? Der gibt da so wie alle anderen ihr Bestes. Ah, irgendwie ist halt auch Corona, jetzt können wir nochmal sicherheitshalber sagen, ist halt auch Corona. Kann ja gar nichts werden. Ja, also Corona ist schuld.
Also macht's ordentlich, lasst euch Zeit dafür, testet's ordentlich. Wir werden es weiter begleiten. Wir werden das Dashboard täglich aktualisieren, so wie die RKI-Zahlen ständig monitoren. Ja, Tom, ich glaube, wir müssen uns auf den März vertagen, oder? Fürs nächste.
Also ich werde jetzt mal versuchen, ich verspreche es hier hoch, weil ich bin ja nicht so der Arztgänger und Rezepte bekomme ich auch nicht viel, aber ich werde es jetzt mal versuchen. Ich guck mal, ob ich irgendeinen Grund finde, mir ein Rezept ausstellen zu lassen in der Praxis meines Vertrauens.
Ja.
Und das ist auch nur eine einzige. Und ich habe ganz viele Apotheken meines Vertrauens. So, und dann gucke ich mal, ob das Ding funktioniert.
Fragst du mal, ob kann ich's elektroschreiben? Ja, versuche ich auch. Super.
Ich werde es auch angemessen dokumentieren. Natürlich nicht abfilmen, weil das ist so wie beim Wahlschein. Ne?
Impfausweis.
Armin Laschet wird sagen, den falte ich, wie ich will. Den zeige ich auch in die Kamera, wie ich will. Aber beim
jetzt hast du auch noch Armin Laschet gesagt.
Ja, der arme Kerl, der ist ja sonst in der Versuchung. Der findet ja gar nicht mehr statt.
Jetzt sag mal, das war nur mal so zum Wissen.
Also, das war nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Jetzt immer alle 2 Wochen donnerstags.
Genau, teilt uns, liked uns, kommentiert uns überall. Freuen wir uns, wenn ihr uns verbreitet. Und dann sehen wir uns hier wieder in 2 Wochen.
Genau, und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Genau, vielen Dank. Ciao.
Boah, heute waren wir aber richtig gut, oder?
Heute waren wir richtig abflugbereit.
Mann, Mann, Mann.